Ja, schön, dass auch ein paar Leute hier geblieben sind, ja nicht alle hoch in den Kindergottesdienst. Wir sind, wie gesagt, in Galater 5 wieder. Galater 5, 22. Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Eine spannende Liste. Die Reihenfolge ist aus meiner Sicht nicht so wichtig, mit einer Ausnahme. Der erste Punkt, Liebe. Liebe steht aus gutem Grund ganz vorne, denn Liebe ist das Wichtigste. 1. Korinther 13. Und weil Liebe so wichtig ist, habe ich euch drei Predigten nur zur Liebe vorbereitet. Nein, okay, nur drei, genau. Nein, ich meine, um die Liebe geht es bei uns ja immer. Ich hatte eigentlich vor, Uli hat es schon gesagt, heute über die ersten drei Teile zu reden. Liebe, Freude und Frieden. Aber in der Vorbereitung ist mir bewusst geworden, wenn ich noch bis zum Frieden gehe, dann gefährdet das unseren Frieden. Deswegen begnügen wir uns heute mit Liebe und Freude. Liebe und Freude. Und weil Gott durch seinen Geist diese Frucht in uns wachsen lässt, deshalb lass uns ihn ganz bewusst mit reinnehmen. Jetzt in einem Gebet, aber nicht nur in diesem Gebet. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, Gott, dreieiniger Gott, dass du da bist, dass du redest. Heiliger Geist, dass du Frucht schenkst. Und wir bitten dich, dass du in uns, hier in jedem Einzelnen und in uns als Gemeinde immer mehr von dieser deiner guten Frucht sichtbar und schmackhaft werden lässt. Danke dafür. Danke für diese Zeit. Wir wollen auf dich jetzt hören. Amen. Liebe, Freude, Friede und so weiter. Die Liebe steht, wie gesagt, aus gutem Grund vorne, denn sie ist der wichtigste und grundlegendste Aspekt der Frucht. Und hier steht im Griechischen für das Wort Liebe nicht das Wort Eros für die erotische Liebe. Hier steht nicht Phileo für die Liebe unter Freunden, sondern hier steht Agape, genau, die göttliche, die selbstlose Liebe. Und ich möchte die Worte unter vier Gesichtspunkten mit euch anschauen. Erstens die Beschaffenheit, zweitens ein Beispiel, drittens der Befehl und viertens die Befähigung. Unter diesen vier Gesichtspunkten, also erstens die Beschaffenheit. Was ist die Beschaffenheit der Liebe? Wie ist sie? Was ist ihre Definition? In unserer Zeit wird Liebe ja heute meistens als so ein Gefühl dargestellt. Aber diese Liebe hier, diese Liebe nicht. Wenn du die Agape-Liebe verstehen willst, dann musst du in 1. Korinther 13 reinschauen. In Kapitel 12 hatte Paulus angefangen, von den geistlichen Gaben zu sprechen, von Weissagung, Sprachen, Erkenntnis und Glauben. Da kommen wir noch zu, richtig spannend. Aber dann startet er Kapitel 13 und sagt, wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Und wenn ich weissagen könnte und alle Geheimnisse wüsste, wenn ich jede Erkenntnis besäße und einen Glauben der Berge versetzt, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Der Apostel Paulus hätte die Wichtigkeit, die Priorität von Liebe gar nicht stärker betonen können, als er es hier macht. Schon in Kapitel 12, wie er das Kapitel mit diesen Gaben beendet. Nach der ganzen Beschäftigung mit den Gaben sagt er, ich zeige euch einen Weg, der weit besser ist. Und genau das macht er im kompletten 13. Kapitel. Ein Kapitel für die Liebe. Aber schauen wir nochmal die beiden ersten Verse, die wir eben gelesen haben, an. Das musst du dir mal vorstellen, wenn du alle 7100 Sprachen könntest, die es auf dieser Welt gibt, die von Menschen gesprochen werden. Und nicht nur das, wenn du auch noch Englisch, also die Sprache der Engel oder Sprachen der Engel, keine Ahnung, könntest, das wäre krass. Aber selbst wenn wir das könnten, aber keine Liebe hätten, was wären wir dann? Ein schepperndes Blech. Du überlegst, ob ich jetzt noch so Blech organisiere. Müsst ihr euch heute mal vorstellen. Ein schepperndes Blech, was ist das denn? Das ist nicht viel, außer, dass es allen auf die Nerven geht. Und noch krasser ist das Zweite. Wenn du so extrem die Gaben der Prophetie hättest, dass du alle Geheimnisse lösen könntest, dass du einen Hammer glauben könntest, der alle Glauben hättest, der alle Berge versetzen könnte, dann wärst du noch weniger als so ein Blech, dann wärst du gar nichts ohne Liebe. Ohne Liebe. Ich weiß nicht, kennt ihr das?
Ja.
Ja? Und wir könnten eigentlich sagen, ohne Liebe ist alles nichts. Oder ohne Liebe ist alles doof. Wenn du ansonsten alles hast, dann bist du nicht schon weit gekommen, sondern nichts. Ohne Liebe ist alles nichts. Und manches sieht wie Liebe aus, ist es aber trotzdem nicht, Vers 3. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwendete, das sieht aus wie Liebe, oder? Wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwendete, ja, wenn ich mich selbst aufopferte, aber keine Liebe hätte, nützt es mir nichts. Ernüchternd, oder? Nützt es mir nichts? Gut, dass unser Pfadfinderstamm nicht nach dem Motto lebt, ja, eine gute Tat am Tag und dann passt es schon, dann wird alles gut. Nein, das ist ein großer Quatsch. Und gut auch, dass Paulus die Liebe nicht nur von der negativen Seite betrachtet, nicht nur das Kritische sieht, sondern auch das wunderschöne Wesen von Agape-Liebe beschreibt. In Vers 4 lesen wir, Liebe hat Geduld, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie macht sich nicht wichtig und bläst sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt und hofft immer. Sie hält allem stand. Und Jesus sagt, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde lässt. Wow. Und wir sehen wieder mal, Jesus ist die Liebe in Person. Er toppt sogar seine eigene Definition, denn er lässt sein Leben nicht nur für seine Freunde, sondern auch für seine Feinde. Das ist Agape-Liebe. Das ist echte Liebe. Du suchst nicht deinen Gewinn, nicht deine Bequemlichkeit, nicht deinen Genuss, sondern es geht dir zuerst um den anderen. Du unterstellst dem anderen das Beste. Du redest Gutes über den anderen. Du verzichtest, ja, du opferst dich auf für andere. Das ist Agape. Der Johannes hat ja einiges zur Liebe zu sagen, auch in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 14. Wir sind ja aus dem geistlichen Tod ins Leben übergewechselt. Das wissen wir, weil wir unsere Geschwister lieben. Wer nicht liebt, ist noch immer tot. Krass, oder? Wer nicht liebt, ist noch immer tot. Liebst du deine Glaubensgeschwister? Liebst du sie? Das ist schön, denn daran siehst du, dass du aus dem geistlichen Tod in das Leben übergegangen bist, dass du den Tod hinter dir gelassen hast. Und wenn es dir egal ist, wie es anderen Christen geht, egal ob das die sind hier aus der Gemeinde oder in einem islamischen Welt, islamischen Land, die für ihren Glauben gerade im Gefängnis sind, wenn dich das kalt lässt, dann riecht das gefährlich nach Tod. So grundlegend ist die Liebe. Es geht um Leben oder Tod. Liebst du, dann lebst du. Liebst du, dann lebst du. Und wenn du hast, Vers 15, jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben in sich trägt. Harter Tobak. Vers 16. Die Liebe haben wir ja daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns hergegeben hat. So müssen auch wir bereit sein, das Leben für unsere Geschwister hinzugeben. Stellt euch vor, da ist jemand, der seinen Lebensunterhalt gut verdienen kann und er sieht einen von den Gläubigen in Not, aber er verschließt sein Herz vor ihm und hat kein Mitleid. Wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf nicht nur in schönen Worten bestehen. Unser Tun muss ein echter Beweis dafür sein. Und bitte, hört das hier nicht als Moralpredigt. Lasst uns auf Gott, auf seine Liebe schauen. Und ich meine, wir alle können hier noch einiges lernen, noch wachsen. Jesus ist das Beispiel, an dem wir uns orientieren können, wie wir Liebe leben. Und nach dem Beispiel der Befehl. Er befiehlt uns zu lieben. Johannes 15, 12. Meine Weisung an euch lautet, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Und wie hat Jesus seine Liebe direkt vorher gezeigt? In Kapitel 13. Er wäscht den Jüngern die Füße. Er macht die Drecksarbeit, die niedrigste Arbeit, die es gab. Und das in einer Situation, wo sie mal wieder gestritten haben, wer unter ihnen wohl der Größte ist. Das ist Liebe. Ich finde Jesus so genial. Wie er liebt, ist so herausfordernd, so motivierend, so kompromisslos. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Das will ich auch. Und du? Letztes Mal hatten wir schon die Spannung wahrgenommen, dass es einerseits die Frucht des Geistes ist, die der Heilige Geist schenkt, und andererseits wird es uns aufgetragen, ja befohlen. Johannes 13, 38, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Und dann, die Folge dieser Frucht ist weitere Frucht, Vers 35. An eurer Liebe untereinander oder zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Hier zeigt sich, ob jemand namens Christ ist, also geistlich tot, oder ob er lebt, ob er wirklich als Christ lebt, also liebt. Und nochmal, es ist Frucht, wenn sie lebendig ist, kann sie wachsen. Frage, hilft es der Frucht zu wachsen, wenn sie in den Spiegel schaut und jammert, ach, wie klein ich bin, wie schrumpelig und mini? Nein, das hilft bestimmt nicht. Epheser 5, 1. Werdet also Nachahmer Gottes. Ihr seid doch seine geliebten Kinder und lasst euer Verhalten von Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus, der Messias, hat seine Liebe bewiesen, als er sein Leben für uns hergab. Das war eine Opfergabe, deren Duft zu Gott aufsteigt und ihn sehr erfreut. Was uns zum Wachstum der Liebe hilft, ist nicht der Blick auf unsere kleine Liebe, sondern auf seine große Liebe. Auf Jesus und seine Liebe. Und vor Jahren habt ihr als Gemeinde ein sogenanntes Mission Statement formuliert, einen Auftrag. Und darin heißt es, als Christusgemeinde FEG Steinheim sehen wir unseren Auftrag darin, Menschen zu Jesus Christus und in seine Familie zu führen. Wir wollen ihnen helfen, wie unser Vorbild Jesus Christus zu werden oder Jesus ähnlicher zu werden und sie für ihre Mitarbeit in der Gemeinde und für ihr tägliches Leben befähigen, damit durch das Zeugnis ihres Lebens Gott gelobt wird. Wenn also Jesus unser Vorbild ist, an dem wir uns orientieren, dem wir ähnlicher werden wollen, dann beschäftigen wir uns viel mit ihm, suchen die Gemeinschaft mit ihm. Denn mit wem du intensive Zeit verbringst, dem wirst du ähnlicher. Sieht man manchmal bei alten Ehepaaren, wie sie sich ähnlich werden, wenn sie wirklich gute, intensive Zeit miteinander verbringen. Und wenn ich jetzt jemandem ähnlicher werden will, sagen wir vielleicht einem Fußballprofi, EM ist ja noch nicht lange vorbei, ich mache nicht einmal auf einmal alles so wie dieser Fußballprofi. Aber es gibt einzelne Teile, die ich mir anschaue. Was für Tricks macht der wie? Wie passt der vielleicht? Was für eine Schusstechnik hat er? Oder was ist ihm wichtig für seine Ernährung und für sein Training? Und ich gucke konkret an einzelnen Punkten. Wie kann ich davon lernen? Wie kann ich dem näher kommen? Ich trainiere vielleicht diesen einen Trick. Und genauso hat die Liebe von Jesus viele Aspekte. Keinen Trick, viele Aspekte, von denen wir einzelne gezielt einüben können. Und ein paar davon finden wir im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 12. Weil Gott euch nun auserwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, bekleidet euch mit barmherziger Zuneigung, mit Güte, Demut, Milde und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Doch das Wichtigste von allem ist die Liebe, die wie ein Band alles umschließt und vollkommen macht. Wir können das jetzt nicht vertiefen, aber vielleicht merkst du, Mensch, da ist ein Wort, an dem hänge ich fest, damit will ich mich tiefer beschäftigen, vielleicht die Demut. Mit der Demut muss ich mich beschäftigen. Oder da kommt das Vorzuwerfen, Vorwurf, Mensch, mit Vorwürfen, mit Kritik tue ich mich echt schwer, aus einer Perspektive der Liebe darauf zu reagieren. Wie kann ich das angehen? Vielleicht möchte ich mir hier eine zweite Person suchen, die mir hilft, mich zu trainieren, gerade da mehr aus Liebe zu reagieren, zu agieren. Jemand, der für mich und mit mir betet, jemand, dem ich erlaube, ja, den ich bitte, mir schwierige Fragen zu stellen, damit ich weiterkomme. Training funktioniert so. Und wenn wir das machen, wenn wir das ernsthaft machen, dann werden wir Frucht wachsen sehen. Wovon wir wahrscheinlich noch nicht ahnen, wie genial, wie krass das wird. Auch unser Gemeindeleitwort ist ein wunderbares Hilfsmittel, um Liebe zu lernen. Weil Jesus uns bedingungslos liebt, stehen wir Schulter an Schulter, beflügeln einander und du bist nicht allein. Erstmal der Blick auf Jesus und seine bedingungslose Liebe. Es verdrießt mich nicht, das immer und immer wieder zu sagen. Erstmal der Blick auf Jesus und dann dieses Schulter an Schulter, das ist Liebe. Besonders wenn du auch dann die Schulter nicht wegziehst, wenn es beim anderen gerade Schwierigkeiten gibt. Es ist ja leicht, neben jemand Schulter an Schulter zu stehen, bei dem es aus jedem Knopfloch angenehm duftet. Aber wenn es nach Ehestreit, nach Familienstress, nach Krankheit oder wirtschaftlichen Problemen stinkt, wenn wir dann und wenn wir gerade dann unsere Schulter nicht wegziehen, sondern für den anderen da sind, das ist Liebe. Und wenn derjenige gerade dann spürt, dass er nicht allein gelassen wird, dann erleben und dann erleben wir und spüren auch andere diese echte Liebe. Und dann sind wir wirklich Christusgemeinde. Und das einander beflügeln, das verstehe ich so, dass auch wenn ich so weit nicht fliegen kann, ich aber dem anderen helfe, dahin zu kommen. Da ist vielleicht ein Kind oder ein Teenager, in dem ich ein echtes Talent, ein echtes Potenzial sehe und ich fördere ihn, dieses voll auszuschöpfen, irgendwo hinzukommen, was ich nie erreichen würde. Und wenn er dahin kommt, wenn er es erreicht, dann freue ich mich mit ihm, dann beneide ich nicht, sondern dann feiere ich mit ihm. Das ist Liebe. Selbstlose Agape. Und dann ist Liebe wie ein wunderschönes Band, ein Geschenkband, das uns umschließt. Versucht, unser Gemeindegebäude mit Geschenkband von KI umwickeln zu lassen, aber entweder die KI oder ich haben es nicht hinbekommen, aber ihr habt Fantasie genug, dieses Band der Liebe, was für unseren Ort, für unser Umfeld, für uns selbst ein wunderschönes Geschenk ist. Das wäre doch was, oder? Dann sind wir ein unschätzbar wertvolles Geschenk für Steinheim, für uns selbst und vor allem für Gott. Aber woher kommt die Liebe? Wir haben jetzt gesehen, die Beschaffenheit der Liebe, das Beispiel Jesus und den Befehl. Aber woher kommt die Befähigung? Römer 5,5. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. Wenn du Gottes Kind bist, hat er seine Agape-Liebe bereits in dich hineingegossen. Sie ist schon da. Wir können und müssen sie nicht machen. Sie ist schon da. Und wenn wir im Geist leben, dann werden wir lieben. Wir werden Menschen in unserem engsten Umfeld lieben. Wir werden Menschen lieben, die uns innerlich oder äußerlich nicht gerade nahestehen. Ja, wir werden sogar unsere Feinde lieben. Woher kommt die Liebe? Kolosser 1,6. Diese Botschaft ist nicht nur bei euch, sondern auch in der ganzen Welt bekannt. Überall breitet sie sich aus und bringt Frucht. So geschieht es auch bei euch, seit ihr sie das erste Mal gehört und die Gnade Gottes klar und deutlich erkannt habt. Gelernt habt ihr das alles von Epaphras, der ein lieber Mitarbeiter für uns ist und ein treuer Diener des Messias für euch. Er hat uns auch von der Liebe erzählt, die der Heilige Geist euch geschenkt hat. Hast du Jesus, die Gnade Gottes, angenommen, dann hast du den Heiligen Geist bekommen. Und mit ihm und durch ihn die Liebe und die Fähigkeit, selbstlos zu lieben. In der Liebe zu wachsen. Und wir müssen uns da nicht mit ein paar Krümeln Liebe zufrieden geben. Jesus hat vorgesehen, dass wir dieselbe Liebe haben, die Gott der Vater zu ihm hat. Johannes 17. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde das auch weiterhin tun. Ich tue das, betet Jesus, damit die Liebe, die du zu mir hast, auch sie erfüllt und ich selbst in ihnen bin. Die Liebe, die Gott der Vater für Jesus hat, die ist nicht zu toppen und die soll auch in uns sein. Wie stark ist das? Und vielleicht klingt das für dich so weit entfernt, dass du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst. Dann bitte doch Gott jetzt gleich, dass er dir vielleicht einen Menschen in den Sinn gibt, einen Menschen vor dein inneres Auge, mit dem du das üben kannst, sie oder ihn zu lieben. Oder vielleicht einen Menschen, den du fragen kannst, den du bitten kannst, dich zu begleiten, dich zu unterstützen, dich zu trainieren, dir zu helfen, in der Liebe zu wachsen. Lass uns dafür einige Momente der Stille nehmen, gleich jetzt. Amen. Lass uns noch den zweiten Aspekt der Liebe anschauen, die Freude. Wie ist biblische Freude beschaffen? Sie ist nicht oberflächlich und sie ist nicht abhängig von Umständen. Es ist nicht die Art von Freude, die du spürst, wenn etwas Angenehmes in dein Leben kommt. Schokoladeneis. Das ist auch gut und schön. Aber die Freude der Frucht des Geistes ist unabhängig von Wetter, Wellness und Wohlstand. Die Freude, die nichts damit zu tun hat, ob du gerade gesund oder krank bist. Unabhängig davon, ob du gerade allein oder in der Gruppe unterwegs bist. Unabhängig davon, ob, ihr wisst schon, wenn es abhängig von allem möglich ist, Wenn es abhängig von allem Möglichen ist, dann sollten wir es Spaß nennen, dann sollten wir es Genuss nennen. Wie gesagt, ist auch schön. Ich habe Spaß im Freibad, wenn es mir gut geht und wenn ich mit meinen Kumpels rumblödle. Aber wenn es mir innerlich total schlecht geht, dann werden mich Freibad und Freunde auch nicht aufheitern. Dann werden sie mich auch nicht begeistern können. Ich genieße es, leckere Schokolade zu essen, aber wenn ich in dem dunklen, tiefen Loch sitze, dann kann ich Frust fressen. Aber Freude kommt dann nicht auf. Das kannst du knicken. Die Freude als Frucht des Geistes dagegen, die sitzt noch tiefer als das Loch, in dem ich vielleicht sitzen kann. Noch tiefer als das Loch, in das dich Umstände oder Menschen reindrängen können. Diese Freude, die ist beständig, die ist stabil. Und noch mehr, als wir uns vorstellen können, wenn wir sie nicht kennen. Eine Freude, die dir bleibende Befriedigung und Zufriedenheit schenkt. In Nehemia 8, Vers 10 heißt es, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Diese Freude hat mit Gott zu tun, mit meinem Blick auf ihn, mit unserer Beziehung zu ihm, unserer Verbindung. Und weil diese an Freude an Gott hängt, deshalb ist sie fest, felsenfest, unveränderlich, unkaputtbar, genauso wie Gott selbst. 1. Petrus 1. Ihn liebt ihr ja, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn auch jetzt nicht seht, und jubelt in unsagbarer, von Herrlichkeit erfüllter Freude. So werdet ihr das Ziel eures Glaubens und Lebens erreichen, das endgültige Gerettetsein. Womit ist diese Freude verknüpft? Mit dem ewigen, dem endgültigen Gerettetsein. Und egal, was Menschen und Umstände mir nehmen können, das können sie mir nicht nehmen. Meine Rettung, meine Freundschaft mit Gott. Und nachdem Jesus seinen Jüngern von seinem Leiden und Sterben gesagt hat, vorausgesagt hat, und dass auch sie für ihren Glauben Verfolgung erleben werden, danach sagt er: Ja, ich versichere euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Stimmt schon, Freitag und Samstag werdet ihr weinen, da werdet ihr richtig down sein. Aber dann, Sonntag, am Tag des Herrn, am Tag der Auferstehung, da wird sich alles verändern und auch eure Trauer in Freude. Und vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. Wer noch nie wirklich Hunger oder Durst gehabt hat, der weiß nicht, was für eine Freude es ist, sich einmal satt zu essen, einmal Sitz zu trinken. Oder wer noch nie durchgefroren und dreckig war, der weiß nicht, wie gut warmes Wasser tun kann. Wer noch nie starke Schmerzen hatte, der weiß nicht, wie genial es ist, endlich schmerzfrei zu sein. Und das alles ist gar nichts im Vergleich zu Folgendem. Wer nicht erkannt hat, wie schrecklich es ist, verloren zu sein, getrennt von Gott zu sein, der weiß nichts, der kennt Gottes Vergebung nicht. Und wer Gottes Annahme und Vergebung nicht kennt, der kennt noch nicht biblische Freude. Wer Gottes Annahme und Vergebung nicht kennt, der kennt sie noch nicht, biblische Freude. Aber es ist noch nicht zu spät. Heute ist noch Zeit der Gnade. Vers 21, wenn eine Frau ein Kind bekommt, macht sie bei der Geburt Schweres durch. Wenn das Kind jedoch geboren ist, hat sie vor Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist, alle Schmerzen vergessen. Auch ihr seid jetzt traurig, aber ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz voller Freude sein, die euch niemand wegnehmen kann. Habt ihr den letzten Satz gelesen? Dann wird euer Herz voller Freude sein, Freude, die euch niemand wegnehmen kann. Nichts und niemand kann dir diese Freude nehmen, wenn du dem Auferstandenen begegnet bist, wenn du mit ihm lebst. Jesus sagt sogar: Ich habe euch das gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen wird. Gott will nicht nur, dass wir die vollkommene Liebe, die Agape-Liebe, die göttliche Liebe haben, sondern auch die vollkommene Freude. Wie cool ist das denn? Und vielleicht kommt euch das übertrieben vor, was ich über Freude gesagt habe, dass sie unabhängig ist von Umständen. Deshalb kurz ein praktisches Beispiel. Als wir in Kambodscha unterwegs waren, als Missionare, da war ich immer mal wieder auf dem Dorf, auf verschiedenen Dörfern, um Leuten von Gottes Liebe weiterzusagen, praktisch zu helfen, was man machen kann. Ich war auch gerne mit verschiedenen anderen Pastoren, einheimischen Evangelisten unterwegs. Und an einem Tag war ich mit Pastor Sokmono auf einem Dorf, richtig in der Pampa. Und da, ich meinte, ich kann vielleicht irgendwie was helfen, was weitergeben oder so. Und da in dieser Bibelgruppe, da war eine Frau, eine arme kambodschanische Reisbäuerin. Und ich meine, die konnte weder lesen noch schreiben, aber das spielte keine Rolle. Diese Frau hatte kurz vorher eine schwere OP hinter sich. Ihr musste die Zunge rausoperiert werden. Und die Frau war noch so schwach, dass sie nicht sitzen konnte. Also lag sie in der Bibelgruppe. Klammer auf, wie wichtig ist dir dein Hauskreis? Klammer zu. Sie lag da und ich hatte nichts zu sagen. Diese Frau hat in ihrer Armut, in ihren Schmerzen, in ihrer menschlichen Hoffnungslosigkeit hat sie eine Freude über Jesus ausgestrahlt, die mich so unglaublich baff gemacht hat, die mich so tief bewegt hat. Eine Freude, die du dir nicht vorstellen kannst, wenn du Jesus nicht kennengelernt hast, wenn du ihn nicht erlebt hast. Und deshalb schauen wir nochmal auf Jesus, das biblische Beispiel für Freude. Jesaja 53. Er wurde verachtet und alle mieden ihn, er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut. Wolfram, ist hier irgendwo von Freude die Rede? Nee, aber ich will einen Kontrast deutlich machen. Er ist der Schmerzensmann. Er ist der, der Leiden kennt, wie kein zweiter. Aber Hebräer 12,2 sagt, und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande des Todes auf sich genommen. Nun sitzt er an Gottes rechter Seite auf dem Thron. Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartet. Und seine Freude ist so hoch, dass es mein bisschen Verstand schon lange sprengt. Jetzt fragst du vielleicht, der Wolfram, woher weißt du denn, wie groß die Freude von Jesus ist? Naja, erstmal genießt er die Gegenwart Gottes des Vaters. Psalm 16, Vers 8, 9 und 11. Auch das Wort Gottes, Gottes Gedanken bereiten ihm Freude. Jeremia 15, 16. Und in Psalm 45, 8 lesen wir, dass Gott Jesus in besonderer Weise ein Öl der Freude ausgegossen, ihn damit gesalbt hat. Und jetzt kommt's aber. Jesus freut sich über dich. Jesus freut sich über dich. In Lukas 15 lesen wir, Jesus ist wie ein guter Hirte, der sich über seine Schafe freut. Über jeden Einzelnen. Und wenn sich ein Einzelnes verrannt hat und er es blutverschmiert aus irgendwelchem Gebüsch rauszieht, rettet, dann legt er es sich vor Freude über die Schultern. Und er bleibt nicht alleine mit seiner Freude, sondern er lädt alle seine Freunde und seine Nachbarn ein, um mit ihm zu feiern. Für ein gerettetes Schaf. Und dann heißt es wird Freude im Himmel sein. So eine Party wird für jeden Einzelnen sein, der Jesus Christus annimmt, der ihn als Hirten annimmt. Es wird Freude, diese Party gibt es im Himmel für jeden Einzelnen, der Jesus annimmt. Gut, wie viel Freude ist das? 2,7 Millionen pro Jahr etwa. Denn ungefähr 2,7 Millionen Menschen geben jährlich ihr Leben Jesus Christus, vertrauen ihr Leben Jesus Christus an. Und nicht, weil sie ungefragt getauft und irgendwo Kirchenmitglied geworden sind, sondern weil sie sich bewusst von ihrem religiösen Irrglauben oder ihrem Unglauben abgewendet und Jesus Christus zugewendet haben. 2,7 Millionen Partys im Jahr sind 7.397 Partys am Tag. Jesus hat 308 Freudenfeste pro Stunde. Leute, diese Freude ist eine Nummer zu groß für mich, aber ich feiere sie trotzdem. Jesus ist das große Beispiel für Freude. Und das Leiden, was er durchgemacht hat, das konnte Gottes Versprechen nicht überwinden. Sondern gerade durch sein Leiden ist Gottes Versprechen und damit ein neues Level an Freude für Jesus und für jeden seiner Nachfolger Realität geworden. Durch sein Leiden ist Gottes Versprechen und damit ein neues Level an Freude für Jesus und für jeden seiner Leute Realität geworden, möglich geworden. Leute, diese Freude ist tief und die hat kein Verfallsdatum. Unsere Freude ist Jesus. Und je mehr wir ihn sehen, je mehr wir ihn lieben, desto mehr Freude und desto bleibendere Freude, desto erfüllendere Freude werden wir sehen, werden wir erleben. So wie seine Jünger in Johannes 20,20. Nach dem Tod von Jesus hatten sie sich vor Angst verkrochen, hatten sich in irgendeinem Oberstübchen verzogen, eingeschlossen vor Angst. Und dann kommt Jesus rein, der Auferstandene. Dann zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, kam große Freude über sie. Sie sehen und sie erkennen Jesus. Das ist unser Herr. Bei Jesus ist bei ihnen. Und die Freude ist da. Und dann der Befehl. Wie über die Liebe lesen wir es auch über die Freude. Freut euch, Philipper 3,1 oder Philipper 4,4. Freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich sage es euch noch einmal, freut euch. Wir bekommen den Befehl, das zu tun, was nur der Heilige Geist schenken kann. Das ist dasselbe, als würde er sagen, lebt im Geist. Gebt dem Heiligen Geist Raum, dass die Frucht wachsen kann. Und woher bekommen wir die Befähigung, die Kraft zur Freude? Nochmal, die Kraft kommt vom Heiligen Geist, Römer 14,17. Letzter Bibelvers für heute. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Essen und Trinken, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Mich begeistert das. Der Geist Gottes bewirkt Freude. Wenn wir voll Geistes sind, dann sind wir voll Freude. Frage, würde man dich so beschreiben? Nimmt man mich so wahr? Ein Mensch voll Liebe und voll Freude? Und wir wissen, Theaterspielen macht hier keinen Sinn. Die anderen Menschen, die werden das schneller merken als wir selbst. Und wenn wir Theater spielen, irgendwann merken wir es auch selbst und dann. Und Gott brauchen wir eh nichts vormachen. Also, ja, wenn diese Liebe und Freude nicht von innen heraus uns kennzeichnen, dann hilft nur eins. Wir müssen der Wahrheit ins Auge schauen. Entweder du bist kein Christ oder du lebst nicht im Geist. Du lebst nicht aus dem Geist heraus. Aber wenn ich in der engen Verbindung mit Gott, mit dem Heiligen Geist lebe, dann wird mein Leben Friede und Freude abstrahlen, so wie ein Feuer Wärme und Licht abstrahlt. Geben wir Jesus und uns selbst den größten Grund zur Freude. Kehren wir um zu Jesus, bekennen wir ihm unsere Schuld, suchen wir neu oder zum ersten Mal seine Nähe. Geben wir dem Heiligen Geist Raum in unserem Leben, alles, was er braucht. Liebe und Freude werden wachsen. Leute, wir sind keine Opfer. Wir dürfen ein erfülltes Leben haben, voll mit Freude und Liebe im Heiligen Geist. Ich bete. Himmlischer Vater, lieber Herr Jesus Christus, Heiliger Geist, danke, dass du Gutes für uns im Sinn hast. Dass du es uns selbst vorlebst, Liebe und Freude, und dass du es uns gibst. Und ich möchte mich dafür öffnen. Wir wollen uns eröffnen, unser Herz öffnen für dich, für immer mehr von dir. Und wir wollen dir den Raum in unserem Herz, in unserem Leben und in unserer Gemeinde lassen, dass deine Frucht wunderschön wachsen kann. Wir danken dir und wir bitten dich darum. In Jesu Namen. Amen.